Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annika.
Guten Abend, lieber Tobias.
Geht's dir gut?
Ja, ich hab's gemütlich in meinem Ohrensessel.
Nicht draußen?
Nein, da dämmert's und wird kalt.
Also dämmern hat's, glaube ich, schon hinter sich gelassen.
Es ist noch heller als dunkel, von daher ist es noch als Dämmerung bei mir. Gut. Gilt es noch als Dämmerung.
Bereit für Brief 16?
Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich fühle mich vorbereitet.
Du fühlst dich vorbereitet?
Ich fühle mich vorbereitet. Du auch?
Ja. Kurze Frage.
Ja?
Der Tunnelbohrer, wieder zurück in der Garage?
Ja.
Okay.
Ist auch sauber gemacht und alles.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal loslegen.
Auf jeden Fall.
Wie immer kurz die Metadaten. Es geht um den Brief Nummer 16 vom 3. Oktober 1937, einem Sonntag. Geschrieben von Tolkien an seinen Sohn Michael Tolkien aus der Northmer Road 20. Es hat eine kurze Einordnung durch Carpenter. Und die Anmerkung sei mir noch für den späteren Verlauf gestattet. Wir befinden uns einen Tag nach dem Brief an seinem anderen Sohn Christopher Tolkien. Deshalb wird auch die historische Einordnung, ich würde sagen, nicht wirklich existent sein. Aber das sehen wir dann gleich. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Für die vielleicht hier erstmal erfahren. Und dann gib uns doch mal eine kurze Einordnung.
Ja, also dieser Brief entstand einen Tag nach dem letzten Brief. Vielen Dank dafür.
Bitte, Entschuldigung.
Alles gut. Aber dafür kann ich jetzt kundtun, J.R.R. Tolkien ist nach wie vor 45 Jahre alt. Michael ist Internatsschüler an der Oratory School, wo ja seit dem letzten Brief jetzt auch sein jüngerer Bruder Christopher.
Der war schon vor dem Brief da.
Der war auch schon vor dem Brief da, ja, aber er ist es nach wie vor.
Ja.
So, jetzt sind beide Brüder gemeinsam dort. Ja, er möchte gerne in die Rugby-Mannschaft.
Okay.
Also Michael, nicht ja, Tolkien.
Das dachte ich mir. Michael, nicht Tolkien.
Michael, nicht Ronald.
Ich wollte nur noch mal eben nachfragen, wen du jetzt meinst. Apropos, wir hatten ja nicht ganz so viel bei der Einleitung. Noch ein kurzer Schwank in der letzten, nee, stimmt gar nicht, wir nehmen mal etwas vorher auf. In der Tolkast-Folge 212 war das, glaube ich. Da gab es vom Exeter College einen wunderbaren Artikel mit Tolkien in der Rugby-Mannschaft.
Ja.
Den Link packen wir euch zu der PDF natürlich in die Shownotes. Also wenn ihr einfach ein bisschen mehr wissen möchte, so abseits von dem, was wir jetzt hier besprechen, um halt auch den Schwank von Andi zu verstehen, ohne jetzt groß tief reinzugehen.
Ich komme da noch hin, keine Sorge.
Okay, okay. So viel auf jeden Fall. Wie immer der Hinweis, schaut in die Shownotes. Die erwähnten Personen sind da nochmal aufgeschlüsselt. Weiterführende Literatur. Wir versuchen euch hier das bestmögliche Rechercheerlebnis zu bieten. So wie jetzt auch, wir versuchen, den Brief zusammenzufassen, der ja nicht ganz so lang ist. Nicht so wie der nächste Brief.
Foreshadowing. Vielleicht sollten wir auch mal ein Tolkiens Briefe-Bingo entwickeln. Jemand verliert sich im Kaninchenloch. Foreshadowing. Was haben wir noch? Jemand freut sich auf, oh mein Gott, das passiert in 300 Briefen.
Anni checkt endlich was.
Oh ja, da hätten wir letzte Folge ganz viel gehabt. Was haben wir noch?
Ja.
Oh, da kommen wir später noch in einem Brief drauf zu sprechen.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommen wir zur Zusammenfassung.
Mhm.
Nein, das ist schon wieder das Wetter. Meine Herren. Ich habe die Zusammenfassung noch nicht rauskopiert, die ja eigentlich immer vom müden Sorgentropf geliefert wird. Dann schauen wir doch einfach mal hier ganz gerade live Brief 016 in die Ardapedia. Und der müden Sorgentropf schreibt, Tolkien ermutigt Michael, ein Auge auf seinen jüngeren Bruder Christopher zu haben. Er tröstet seinen Sohn, weil dieser noch nicht in der Rugby-Mannschaft der Schule ist und erzählt, dass er auch anfangs wegen seines geringen Körpergewichts abgelehnt wurde, also Tolkien. Und dann geht es noch so ein wenig hin und her, was Tolkien da gemacht hat, etc. pp. Ich möchte jetzt aber den Brief nicht zu weit vorgreifen, sondern lieber einmal ganz kurz nochmal zum Wetter kommen.
Yay.
Oxford zeigt sich am 3. Oktober von seiner zurückhaltenden herbstlichen Seite. Kein Drama, kein Spektakel, einfach Wetter. Die Höchsttemperatur klettert auf moderate 16,7 Grad. In der Nacht fiel das Thermometer auf 10 Grad, also etwas wärmer als in der Nacht des Vortages. Im Schnitt standen solide 13,4 Grad auf dem Zettel. Angenehm frisch, aber nichts für Sonnenanbeter. Ein bisschen Sonne ließ sich blicken, genau 1,2 Stunden lang. Nicht viel, aber immerhin genug für einen kurzen Lichtblick. Der Regen hielt sich ebenfalls vornehm zurück. Kein Tropfen weit und breit. Fazit, mild, leicht, sonnig. Typisch Oxford. Typisch Oktober in Oxford. Alles im Rahmen.
Was war das? Von seiner höflich zurückhaltenden Seite präsentiert sich der Regen oder was war das?
Der Regen hielt sich ebenfalls vornehm zurück.
Vornehm. Oh, und das ist mein neuer Lieblingssatz aus dem Wetter. Vielen Dank, lieber Bitte? Wetterfrosch.
Quack.
Richtige Haarfarbe hast du ja.
Wobei, wenn diese Folge rauskommt, nicht mehr.
Stimmt, wir produzieren ja gerade ein bisschen vor.
Da auch nochmal ganz kurz der Hinweis. Auch hier wieder, wenn ihr in der Zwischenzeit Steady-Mitglieder geworden seid, in einem Tier, wo ihr namentlich erwähnt werdet, das wird dann voraussichtlich alles erst nach den Tolkien-Tagen auch wirklich stattfinden, aber gerade so weit vorproduzieren.
Damit wir es uns leisten können,
zu den Tolkien-Tagen zu fahren und vor euch da was hinzustellen.
Ja.
Also seht uns bitte nach, wir vergessen euch aber nicht. Ihr kommt dann einfach im Nachgang her. Und natürlich auch alle anderen, die uns anderweitig unterstützen mit einem anderen Tier oder mit einer Spende direkt auf unser Firmenkonto, einer Schenkung, um diesen Podcast zu unterstützen. Natürlich auch an dieser Stelle schon mal vielen Dank, aber zu den Danksagungen kommen wir ganz zum Schluss.
Genau.
Jetzt kommen wir nämlich zum Brief Nummer 16. Go for it. Achso, warte, ich kann ja nachlesen. Es ist ja wieder ein Brief in der alten. Das heißt, ich muss ja jetzt mein Buch schnappen. Übrigens, ich habe neulich ein Briefebuch zerlegt in seine Einzelseiten.
Ja, es diente dem edlen Zweck, aber ich bin da noch nicht so ganz...
Der Merchandise-Produktion.
Ja.
Okay. Ich habe einmal das komplette Buch gescannt, einmal durch einen Duplex-Scanner gejagt, um schneller digitale Sachen zu finden.
Ja, und damit das nicht umsonst war, zerfleddern wir das Ganze für den Online-Shop, damit ihr das schöne...
Nee, das ist für die Unterstützer, hatte ich mir überlegt. Oder? Aber jetzt zum Brief.
Ja, okay. Ich wollte nur sagen, vielleicht, ich weiß ja nicht, wann, ich weiß mal, für wann die Folge eingeplant ist, aber ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber vielleicht gibt es ja inzwischen auch schon unseren Online-Shop.
Ja.
An dem wir mit Hochdruck arbeiten. Okay, der Brief. Magst du anfangen? Oder auch nicht?
Also, Tolkien schreibt, wie gesagt, seinem Sohn Mick, wie er ihn nennt. Ich finde es eh witzig, dass er seine Kinder immer nur einsilbig anschreibt.
Mick, Chris. Ah, Priska hat zwei Silben bekommen.
Ja.
Und John hat ja nur eine.
Aber das CA, das K, ist zwar eine Silbe, aber es ist jetzt auch, ist trotzdem eine absolute Kurzform. Also ja. Pris ist, glaube ich, könnte man nur noch bei Prison abbiegen. Gedanke, aber darum ist Priska, aber auch nicht Priscilla, Christopher.
Ja.
Und vor allem Michael.
Ja.
Hat ja eigentlich auch nur zwei Silben.
Ja.
Also er nennt ihn kurz Mike.
Mick.
Oder Mick, der jetzt zusammen mit seinem Bruder ist. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, die werden sich wahrscheinlich kein Zimmer geteilt haben, oder?
Nee, davon gehe ich nicht aus, weil das wahrscheinlich auch jahrgangsabhängig war. Ich glaube, so jeder, der mal irgendwie was mit von Harry Potter gelesen oder gesehen hat, hat eine relativ gute Vorstellung davon, wie so ein Internatsleben in England aussieht. Vielleicht ohne Zaubertränke oder sowas als Fach, aber halt auch diese Häusereinteilung und sowas und Jahrgangsschlafzimmer und sowas.
Okay. Das,
genau. Lass uns mal bitte über den ersten Satz sprechen.
Über den ersten Satz?
Ja.
Dass er es nett findet, dass er geschrieben hat.
Ja, steht da nett bei dir?
Ja.
Ja, also im Englischen heißt es Zitat, it was nice to have a letter from you.
Ja.
Zitat Ende.
Im deutschen Zitat ist es nett, dass du geschrieben hast, Zitat Ende.
So, wir blicken zurück. Brief Nummer 15b.
Kann ich nicht, ist in meinem Buch nicht drin.
Passt schon, reicht auch das Englische, wir haben ja den Brief schon besprochen. An Christopher Tolkien, erster Satz, Zitat, I was frightfully pleased to get your letter, Zitat Ende.
Ja, aber das Verhältnis ist ja auch ein anderes. Also jetzt nicht nur das, ich meine jetzt nicht, dass das Kind, also die Umstände nicht das Verhältnis war. Christopher ist gerade eben erstmal vielleicht von zu Hause über eine größere Distanz weg in ein Internat und ist da irgendwie, und da ist es, wie ich im Brief 15b ja schon gesagt habe, durchaus verständlich, dass man vielleicht nicht in der ersten Woche sofort seinen Eltern schreibt.
Ja. Ja, das haben wir etabliert im letzten Brief. Mir ist es halt trotzdem beim Lesen aufgefallen, dachte mir, okay, bei Michael ist es halt einfach nett, dass er schreibt. Okay, danke.
Ja, aber nochmal, also das verwundert mich, finde ich, 15. Also ich wäre auch überrascht, wenn ich ein Kind hätte, dass mir, gut, heutzutage mit SMS wird es wahrscheinlich eh schneller gehen, oder ist es halt mal schneller runtergetippt, während man auf dem Klo sitzt, wo bin ich angekommen. Aber einfach so unter dem Gesichtspunkt, mein Sohn, der jetzt gerade eben frisch in der Ferne ist,
ja.
Ey, das hat mich echt überwältigt, so schnell von dir einen Brief zu kriegen. Das hat mich absolut gefreut. Wohingegen er sich natürlich auch über Mixbrief freut. Das ist aber, ich sag mal so nicht so außergewöhnlich, ob der Zeit, die Christopher Tolkien gerade erst zu Hause weg ist.
Ja, ich find's trotzdem halt auch mit, also bei Mick heißt es Dearest Mick. Bei Christopher heißt es My Dearest Chris. Und dann bei der Verabschiedung ist auch noch ein kleiner Unterschied. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr dran aufhängen, das vorab. Mir ist es einfach aufgefallen. Und ich fand's, ich meine, klar, da liegen auch nochmal 4 Jahre zwischen den zwei Brüdern. Ne? Also Chris ist einfach nochmal auch viel jünger als Michael. Und
können wir vielleicht bitte einfach, ich stelle gerade fest, dass mich das stört.
Okay.
Können wir einfach Christopher sagen?
Christopher, ja.
Priscilla. Chris gesagt? Also, ja.
Ja, okay, sorry.
Wenn wir werden jetzt die Briefe nicht anders machen, aber Christopher Tolkien ist für mich nicht Chris, sondern er ist Christopher.
Ja, das ganz klar. Das ist mir rausgerutscht wahrscheinlich, also ich habe das nicht bewusst gemacht. Wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Es fällt halt auf, finde ich, wenn man diese zwei Briefe so nacheinander liest. Oder mir ist es zumindest aufgefallen.
Ja, aber also dadurch, dass wir darüber jetzt gefühlt schon 20 Minuten reden.
Tun wir nicht.
Ich sagte gefühlt und sage nicht, was ich fühle.
Okay.
Finde ich, ist es halt einfach der Altersunterschied. Und wie gesagt, nochmal, die werden, ne, ich weiß nicht, hast du nicht rausgeguckt, wie alt Michael jetzt ist?
Doch, natürlich, warte. Michael ist 17, der ist 1920 geboren und Christopher 13.
Ja, so. Wenn ich meinem 13-jährigen Sohn, der mir gerade im frisch ins Internat gekommen ist und mir etwas schreibt, zu dem ich eine etwas engere Bindung habe, der im Teenager-Alter ist. Und ich sage ja nicht, dass Tolkien Michael weniger geliebt hätte oder empfunden hätte, aber der ist halt einfach, er ist erwachsen mit 17. Also der ist schon seit Jahren. Er freut sich und es ist nett, dass er ihm schreibt. Ich finde auch, dass der Begriff nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Im Deutschen sehr häufig. Das ist aber nett.
Ja.
Deshalb, ich finde, dass die Übersetzung mit nett nicht ganz dem entspricht, was im Englischen steht.
Naja.
Ich hätte gesagt, es ist schön von dir, also wenn du mich fragst, ich hätte gesagt, es ist schön von dir zu lesen und nicht, es ist nett.
Ja, nice kann man ja so oder so übersetzen. Aber
darum sage ich ja einfach nur, und ich finde, wenn du diesen Satz liest mit, es ist schön, dass du geschrieben hast, klingt ja auch schon wieder komplett anders, als es ist nett.
Ja, trotzdem ist es halt nochmal was anderes als frightfully delighted oder frightfully pleased, also Das fand ich so untypisch für Tolkien, irgendwie dieses frightfully. Da hat man im letzten Brief schon geschrieben. Ja, ich weiß. Lass mich doch einfach auch meine Emotionen hier einfach kundtun. Nee. Doch, verdammt nochmal.
Emotionen sind in diesem Podcast Männersache.
Okay, dann machen wir mal weiter. Ich bin gespannt, was du noch alles an Emotionen aufdeckst. Bitte. The stage is yours.
Wie heißt das bei Haken dran? Die haben auch so eine witzige Rubrik gefühlt, wenn es dann um Gefühle und Emotionen, glaube ich.
Okay.
Muss ja Neuheiten geben, wo sie dann sagen, wie sie das empfinden. Nein, also du darfst natürlich auch eine Handvoll Gefühle haben, da bin ich ja nicht so.
Oh Gott, danke.
Ich teile ja gerne. In Kleinigkeiten bin ich großzügig.
Okay, bevor wir flapsig werden.
Lass
es
aber vielleicht mal mit dem zweiten Satz weitermachen.
Ja, wollte ich gerade vorschlagen. Zurück zum Brief.
Und da hatten wir etwas, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das im Brief 15b wirklich so ausführlich gesagt haben oder nicht. Die Old Trail School hat ja neue Gebäude bekommen.
Ja.
Und Tolkien ist ja auch, wie wir in der historischen Einordnung thematisiert hatten, hat ja Christopher dahin gefahren.
Ja.
Und hat sich ja auch die Sachen schon mal grob angeguckt.
Ja, was dieser Brief jetzt belegt.
Genau. Und was jetzt ein bisschen natürlich wieder so ein paar Fragezeichen bei mir aufwirft, ist...
Sollen wir den Satz einmal kurz
Ich wollte gerade nur erzählen, es ist der dritte Satz und den einfach mal in Gänze.
Genau. Also im Original heißt es da, Zitat, I thought the new flats looked as if they would be presentable when furnished. Zitat Ende.
Im Deutschen wurde es übersetzt mit, ich dachte, die neuen Studierzimmer könnten, wenn sie erst möbliert wären, ganz präsentabel aussehen. Zitat Ende. Stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, was hat Michael geschrieben, wenn er sich ja, also Tolkien geht ja davon aus, wenn die Teile erst mobiliert sind, die neuen Teile, werden sie ganz plausibel sein. Es klingt ja so, dadurch, dass er im Konjunktiv spricht, dass Michael sich irgendwie beschwert hat, dass alles irgendwie total scheiße ist, Oder das, ja, also ich bin davon ausgegangen, dass wenn sie erstmal möbliert sind, dass es halt ganz plausibel, passabel ist. Mhm. Da wäre es halt auch interessant zu wissen, was wohl Michael geschrieben hat.
Ja. Und ob überhaupt, weil ich habe das zum Beispiel so gar nicht interpretiert, dass Michael da irgendwie drauf eingegangen wäre, sondern dass er halt einfach sagt, oh, guck mal, die neuen Studierzimmer, die wären ja vielleicht ganz präsentabel, wenn sie dann erstmal möbliert sind. Also da kommt ja noch was, so wird noch möbliert. Und ich hatte das eher so interpretiert, ob Michael jetzt vielleicht ab einer gewissen Jahrgangsstufe Zugang zu so einem eigenen Studierzimmer oder ja, sowas
hat. Aber auch hier ist wieder eine Frage der Übersetzung und der Wortinterpretation mit ich dachte.
Ja.
Ich dachte, ich hätte das Feuer ausgemacht. Ich dachte, ich hätte das Fenster zugemacht. Was ja für mich eigentlich, ich dachte, ich hätte dir das gesagt.
Mhm.
Das sind für mich so alles Begrifflichkeiten wie, ups, ich bin eigentlich davon ausgegangen, aber anscheinend habe ich das nicht.
Also in meinem Verständnis der englischen Sprache und so wie ich es verwende und von meinen Native Speaker Friends irgendwie mitbekomme, Freunden mitbekomme, ist I thought kann halt auch mit ich finde. Darum, oder I think, ich finde. Ne? Ich finde, genau, in meiner Meinung.
Ich sage ja auch nur, die aka die deutsche Übersetzung.
Ja, ich finde es lustig, dass du dich an dem aufhängst, weil ich bin über was ganz anderes gestolpert.
Ja, worüber bist du gestolpert? Ich meine, damit fängt ja der Satz an. Vielleicht bin ich auch drüber gestolpert, aber wir sind bisher ja auch erst. Warte mal, ich kann noch zählen. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bei Wort 17, 18 von diesem Brief in der deutschen Ausgabe. Wir haben noch ein bisschen bei dem Brief.
Genau. Und zwar hat das Wort Flats, was ja Flat würde ich Übersetzung mit Wohnung,
ja,
ne, hat im Englischen eine Fußnote bekommen von Carpenter.
Okay.
Weil ich dachte, ah, Wohnung, krass, Michael ist jetzt so hoch in der Jahrgangsstufe, dass er in seinem Internat eine eigene Wohnung hat oder ein eigenes Zimmer oder sowas. Und dann habe ich in die Fußnote geguckt und da steht, jetzt muss ich es nur wieder finden, Zitat, at the Oratory School, the equivalent of studies at other public schools were known as flats. Zitat Ende. Also an der Oratory School ist das Äquivalent von Studies, was es an anderen öffentlichen Schulen, ist bei der Oratory School halt flat genannt. Also Study. Und da dachte ich dann, oh krass, ich war jetzt bei einem Zimmer, bei einem Raum oder so und mit Studies sind halt jetzt die Studien gemeint. Das Studieren, weißt du so, die Dings. Und da dachte ich, dann habe ich weitergelesen, warte mal, die Studien sollen irgendwie möbliert werden, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und dann bin ich halt zurück wieder zum, okay, dann ist mit Study halt ein Büro gemeint, ne, oder ein Schreibzimmer oder ein Studierzimmer nennst, ist es bei Tolkien ja, worüber wir es ja hatten, als er den Brief an Charles Firth mit diesen Änderungswünschen da, ne, dass das kein Kinderzimmer bei ihm gab, sondern dass ich das alles im Studierzimmer, da sagt er ja auch Study.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt einfach mal in die Übersetzung, weil 16 ist ja übersetzt und da steht jetzt eben Studierzimmer.
Und ist dir noch was aufgefallen?
Hm?
Im Deutschen gibt es keine Fußnote.
Genau. Also ja, ist mir dann tatsächlich aufgefallen, aber erst im Nachhinein, als ich nochmal so hin und her geswitcht bin, weil klar, wenn du es halt übersetzt mit Studierzimmer, Bums, Ende, brauchst du ja nichts mehr erklären. Jeder weiß, was mit Studierzimmer gemeint ist. Aber dass ein Flat eben keine Wohnung, sondern ein Studierzimmer oder ein Büro oder irgendwie sowas ist.
Ich habe mir sogar gerade die Mühe gemacht, uns zu gucken, ob es in der ursprünglichen englischen Briefausgabe auch schon eine Fußnote gab.
Ja, und?
Ja.
Ja, okay.
Es hätte mich nämlich auch nicht gewundert, wenn sie hier jetzt einfach eine Fußnote hinzugefügt hätten.
Okay.
Um es zu verdeutlichen.
Mhm.
Aber ich habe gerade nochmal in die Erstausgabe sozusagen, also die ursprüngliche Fassung, trifft es besser, geguckt und da gab es I thought the new flats mit einer Fußnote.
Okay, danke. Ja, also da bin ich halt kurz in Stolpern geraten mit diesem Flat. Weil
gut, aber dadurch, dass ich ja tatsächlich die Briefe ganz bewusst nur auf Deutsch lese, um halt eben mich mit der deutschen Sprache und du halt die von der englischen Seite kommt, bin ich da gar nicht gestolpert, weil für mich steht ja schon ein Studierzimmer drin.
Und das fand ich halt so spannend, Thema Übersetzung. Und deswegen musste ich ja gerade so schmunzeln, als du halt mit dem ich denke, ich finde und ne Konjunktiv und was wird da wohl passiert sein in dem vorherigen
Brief. Ich dachte nicht, ich denke.
Ja.
Wichtig.
Genau. Und stimmt, danke. Das fand ich halt so witzig, weil wir hatten das, ich weiß nicht, beim letzten oder vorletzten Brief auch, dass wir beide über völlig andere Dinge gestolpert sind, aber beide im gleichen Satz.
Ja. Darum ist es ja auch gut, dass wir halt eben von zwei Seiten diese Briefe betrachten.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Wollen wir dazu noch was sagen oder ist der Satz erstmal...
Ich glaube, damit können wir weitermachen.
Gut. Dann kommt das dein Spoiler aus der letzten Folge.
Ja, müssen wir, glaube ich, hier jetzt nicht nochmal wiederholen, oder?
Ja, ich weiß ja mal nicht, ob
Ja, aber
die Leute, die uns also zuhören.
Da wir es uns gleich schon von 4 Sätzen 3 zitiert haben.
Genau.
Geht es eigentlich nur darum, dass Tolkien froh wäre, wenn Michael ein Auge auf seinen Sohn Christopher, also auf seinen Bruder und Tolkiens Sohn Christopher wirft. Mhm. Sozusagen so ein schützendes Auge, so einfach so. Michael weiß, wo der Hase langläuft. Mhm. Christopher ist ganz neu da.
Ja.
Und dann ist es immer gut, wenn du einen großen Bruder hast, der mal so in der Pause aufguckst, dass du halt nicht kopfüber ins Klo gesteckt wirst.
Ja, das ist schon mal sehr, sehr sinnvoll. Nächster Satz, wenn du den kurz wiedergeben möchtest oder also zusammenfassen oder wie auch immer, weil was steht dann da drin? Er bittet ihn oder er geht davon aus.
Ja, das meine ich ja, dass er sich halt schwer zurechtfinden wird.
Schwer zurechtfinden steht da?
Ja.
Okay, spannend.
Und das halt, also das so dieses klassische, also wie gesagt, ich will ja jetzt auch nicht Satz für Satz durch diesen Brief hüpfen, weil...
Nee, ich auch nicht. Daraus haben wir gelernt von einem von einer ganz langen Folge. Aber Stichwort Übersetzung finde ich das nämlich sehr lustig. Ich zitiere einfach mal nur den ersten Teilsatz. Wir brauchen ja gar nicht den ganzen Satz oder die nächsten 3 Sätze. Aber weil es so anders ist, wenn du sagst, er schreibt dann nur, ob er sich schwer tun wird, also Chris... Im Englischen steht hier, Zitat, I expect he will make a mess of things to begin with, Zitat Ende.
Und im Deutschen steht, ich nehme an, er wird sich anfangs schwer zurechtfinden, Zitat Ende.
Und ich finde halt zwischen, er wird eine Mess aus den Sachen machen und er wird sich schwer zurechtfinden, zumindest in meinem Alltagsenglisch, was wir heute halt benutzen.
Ja, okay, jetzt kommen
halt
wir nicht, nein,
so
das stoppt,
Mist bauen.
Das funktioniert nicht.
Ja.
Weil im Deutschen der Satzbau anders ist.
Ja.
Und Claire Cotter sieht es uns hoffentlich nach, aber wir setzen uns ja wissenschaftlich damit auseinander. Ja. Lies den Satz bitte mal in Gänze, weil wenn okay. Ich den Satz jetzt im Deutschen zusammenfasse, dann wirst du mich feststellen, dass es sehr wohl passt, aber der Satz von Kriege nur komplett umgestellt wurde.
Okay, gut. Zitat. I expect he will make a mess of things to begin with, but he ought soon to find his bearings and be no more trouble to you or himself. Zitat Ende.
Im Deutschen wird es dann, wie gesagt, im Gänze übersetzt mit Zitat. Ich nehme an, er wird sich anfangs schwer zurechtfinden, aber dann wird er bald wissen, wo es lang geht und dir und sich selbst keine Schwierigkeiten mehr machen. Zitat Ende.
Ja, danke. Trotzdem finde ich, dass making a mess würde ich übersetzen mit Mist bauen oder sich irgendwie in Schwierigkeiten bringen und nicht sich schwer tun. Sich schwer tun, das schadet ja erstmal nur dir selber so. Oder weiß nicht, ob man es als Schaden bezeichnen kann. Aber making a mess of things... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in den 30ern sowas komplett anderes bedeutet hätte als heute. Kann natürlich sein, weiß ich nicht. Bitte an alle Philologen da draußen, die uns zuhören, gerne auch mal die Anglisten, ob ich da jetzt so komplett auf dem
Holzweg
bin.
Also Marie, bitte melde dich.
Ja, gerne, bitte. Und danke für die vorherigen Feedbacks. Aber weißt du, das sind so Feinheiten, das sind so Feinheiten einfach, die mir dann halt auffallen, wenn du das halt so vor dich hin sagst oder so, ja, okay, und dann wird er sich wohl schwer tun. Und ich denke mir, warte mal, er bringt sich hier in Schwierigkeiten, er baut Mist. Davon geht Tolkien jetzt schon aus, wie krass. Ich mein,
ja, aber wie gesagt, das relativiert er zumindest im Deutschen meiner Meinung nach mit dem zweiten Satz, er wird sich selbst und dir keine Schwierigkeiten mehr machen. Mhm. Also vielleicht ist er immer noch nicht die Härte, die du empfindest.
Ja.
Aber es ist ja schon etwas, wo es, finde ich, irgendwie passt. Er wird keine Schwierigkeiten. Also,
ja, irgendwas erwartet er, dass Christopher anrichten wird, oder?
Ich habe gerade einfach mal geguckt, es gibt da ja diverse Portale und manche sind ja auch dankenswerterweise gleich mit Satzbausteinen, zum Beispiel kann man making a mess of, sich kein Deut um etwas scheren.
Oh.
Making a mess macht einen riesen Durcheinander.
Mhm.
Wer ordentlich und schwer schludrig arbeitet.
Mhm.
Also wie gesagt, dieses making a mess.
Mhm.
Hat halt unglaublich viele Interpretationsspielräume.
Ja, ich will jetzt auch nicht die Übersetzung ankreiden oder das irgendwie total kritisieren oder so. Mir ist es halt einfach, also das sind halt so Dinge, wo ich dann so doppelt stolpere. Einmal denke ich mir so, ja okay, gut, natürlich erst 13. Man erwartet von 13-Jährigen schon fast, dass sie irgendwie halt, weiß ich nicht, vielleicht sich halt nicht ganz, wie war das Wort vorhin, vornehmen, verhalten. Und
ja,
trotzdem
aber
fand ich es ein bisschen
krass. Ich weiß auch nicht, ob du gerade einfach Wörter auf die Goldwaage legst.
Kann sein, ja, kann sein.
Wir wissen, also vielleicht liegt das auch daran, eine Theorie meinerseits, da die letzten Briefe ja fast ausschließlich geschäftliche Beziehungen freundlich, professionell zurückhalten. Wir dürfen nicht vergessen, dass es jetzt ein Brief an seinen Sohn ist, an seinen fast erwachsenen Sohn. wo es ist so, da, komm, ganz ehrlich, ich weiß, er wird irgendeinen Scheiß bauen.
Guck so. Mal bitte auf deinen kleinen Bruder.
Halt mal bitte deinen Bruder im Auge und schubst ihn bitte in die richtige Richtung. Mhm. So, das ist so dieses, auch vom Anfang wert her, so mehr auf Augenhöhe, so nicht mehr Vater, Sohn, also Sohn im kleinen Kind, Teenager, sondern von Mann zu Mann. Mit 17 hat man ja auch 1937 andere Verantwortung, als dass man es vielleicht heutzutage macht. Wissentlich, dass die beiden ja auch eine sehr, sehr innige Freundschaft hatten, Michael und Tolkien. Also jetzt nicht nur so eine rein platonische, es ist ja Kind und Vater, sondern dass da ja auch so emotional auch immer Sachen mitgeschwenkt sind.
Ja.
Dass ich hier, ich gebe dir jetzt das zurück, was du mir mal gesagt hast, dass er halt familiär auch mal ein wenig flapsiger daherredet.
Ja, ja.
Und darum finde ich, ist das aus meiner Sicht nicht so ernst zu nehmen, wie es ist. Und darum finde ich die Übersetzung, sie nimmt halt den Esprit raus, aber sie ist jetzt aus meiner Sicht nicht falsch.
Ja, wie gesagt, ich will das auch nicht zerfleddern. Es ist mir halt einfach aufgefallen, ich bin so ein bisschen gestolpert, als ich das halt jetzt gerade irgendwie von dir gehört habe. Und ich meine, dafür machen wir diesen Podcast, dafür bereiten wir uns ja in zwei Sprachen vor und nicht beide in beiden Sprachen, um genau diesen Aha-Moment oder diesen Überraschungsmoment halt nicht vorwegzugreifen. Ja, wir können den Satz jetzt auch damit sein lassen.
Und uns zum fünften Satz
begehen. In diesem Tempo sind wir an Weihnachten fertig.
Ja, vor allem wenn ich mir Brief 17, der über drei Seiten geht, anguck.
Ja, wir hatten es ja schon vor drei Briefen oder wann das war, dass wir da ein bisschen Zug reinbringen müssen, wenn wir nicht dann bei den ganz, ganz, ganz langen Briefen, die uns noch bevorstehen, irgendwie drei Tage mit beschäftigt sein wollen.
Ja, aber kommen wir eigentlich zur Hauptaussage dieses Briefes.
Es geht um Rugby.
Ja.
Genau, also Michael ist ja, das war ja in der Zusammenfassung schon angedeutet, Michael ist irgendwie enttäuscht oder ist halt immer noch nicht in der Mannschaft, in der er gerne wäre, also in der Rugby-Mannschaft von der Oratory School. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Tolkien versucht ihn da jetzt auch irgendwie so ein Stück weit zu trösten.
Den hatte ich auch.
Sagt halt, es tut mir leid und ich bin überrascht, dass du noch nicht, also das setzt also in Klammern, das fand ich halt total nett, so dieses, irgendwann wirst du da sein, bist es halt noch nicht in der Mannschaft. Das aber halt, er schreibt dann irgendwie so schön, dass aber halt viele Männer später in einer Mannschaft landen, die vielleicht von Anfang an nicht dafür berücksichtigt wurden und dann vielleicht sogar mit Colors, heißt es im Englischen. Wie ist es denn von Krieger übersetzt worden?
Ich weiß gerade nicht, wo du bist, weil ich hänge gerade an einem Satz, den ich gerne mal vorlesen möchte.
Oh, okay. Mein Satz ist der zweite in dem Rugby-Absatz.
Aber so manch?
Mhm.
Genau, den wollte ich auch.
Okay, dann können wir den auch einfach zitieren. Ich wollte
aber nur den einen Satz.
Ja.
Weil ich finde es halt einfach im Deutschen so schön geschrieben.
Oh, bin ich gespannt. Okay, im Englischen finde ich auch sehr schön. Da steht, Zitat: But many a man ends up in it, and even with colors, who is rejected at first. Zitat Ende.
Und im Deutschen steht geschrieben, Zitat: Aber so manch einer ist am Ende doch hineingekommen. Sogar mit Auszeichnung. Der zuerst abgelehnt wurde. Zitat Ende.
Schön. Ist ein schöner Satz, ne?
Ja.
Okay.
Vor allem, weil eigentlich dem Lesenden schon fast gefühlt klar ist.
Ja.
Und ja, dann in dem nächsten Satz auch bestätigt, dass Tolkien von sich selbst redet.
Ja, das fand ich auch so nett. Also, oder so schön.
So nicht so nach dem Motto, ja, stell dich nicht so an, war bei mir auch so.
Mhm.
Sondern so manch einer,
ja.
Dem man das nicht zugetraut hätte.
Und da ich finde, da hört man so den Geschichtenerzähler raus. Ging es dir auch so?
Ja. Da meinte ich fand den im Deutschen so schön geschrieben.
Ja.
Der zuerst abgelehnt wurde. So heldenreisemäßig irgendwie schon.
Wie bei einer Quest. Ja. Es muss erst alles schief gehen, bevor es richtig gut werden kann. Genau, mit Auszeichnung, with colors, hätte ich auch so verstanden. Und wie du sagst, dann löst das ja auch schon auf im nächsten Satz, so war es bei mir. Und spricht dann von seiner eigenen Rugby-Jugend.
Und auch hier nochmal, finde ich, der witzige Hinweis, dass ja auch Tolkien seinerzeit wegen seines Gewichts, weil er zu leicht war, nicht für die Mannschaft genommen wurde.
Ja, das ist auch wieder so ein Foreshadowing-Moment. Ich denke mir immer, ach, bis wir da hinkommen, weiß das eh keiner mehr, weder du noch die Leute, die uns zuhören, was ich jetzt alles irgendwie so von mir gebe. Aber es wird halt auch Briefe geben, wo es um Tolkiens Kriegseinsatz geht und wo es halt eben auch darum geht, dass er eigentlich komplett ungeeignet dafür war und halt nie so der klassische Krieger mit breiten Schultern und ordentlich Gewicht auf den Rippen irgendwie war. Was halt jetzt beim Rugby natürlich schon von Vorteil ist.
Ja.
Weil man stürzt sich halt bei diesem Sport ja doch sehr aufeinander und geht aufeinander los.
Ja, oder man ist halt einfach quirlig und schnell genug und weicht die Sachen halt einfach aus. Also ja. Es gibt ja auch die, gebe ich jetzt beim Rugby nicht ganz so hundertprozentig aus, aber es gibt ja auch irgendwie so, zumindest beim Football, die im Prinzip wegblocken und versuchen halt, die Angreifer halt fernzuhalten, wohingegen dann der mit dem Ei versucht einfach nur schnell Yards zu machen. Mhm. Ich hätte fast Meter gesagt, aber damit kennen die Engländer, damit kennen sich die Amerikaner nicht aus.
Ja.
Ja, aber lass mal im Brief weitermachen.
Genau, weil dann kommt auch wieder so ein schöner Satz nach dieser Erklärung. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken, aber ich glaube, das könnten wir jetzt auch zitieren, so wie ich es rausgesucht hatte. Also ab da, oder? Ist das zu viel?
Das ist fast der komplette Brief dann.
Nein, da kommt ja dann noch. Ja, okay.
Hast dann recht. Kommen noch drei ja. Sätze.
Ich musste blättern. Bei mir sind dann auf der anderen Seite. Ich dachte, das wäre noch ein ganzer Absatz, aber das sind dann nur noch zwei Zeilen.
Ja.
Okay. Jedenfalls macht Tolkien seinem Sohn halt Mut und beschreibt, dass er dann eben, er hat sich dann dazu entschlossen, es wettzumachen, also sein leichtes Gewicht.
Durch legitime Härte.
Und legitime ist so in Klammern gesetzt. Ja. Und das war nicht so nett, weil das ist so, ich habe es durch Härte wettgemacht, aber die Härte war legitim.
Ja.
Und das fand ich irgendwie so halt, ne, in diesem, ich sag mal Heldenreise, das fand ich jetzt gerade echt eine schöne Bezeichnung von dir, um in diesem Bild drin zu bleiben. So Tolkien, der Geschichtenerzähler, der versucht seinem Sohn irgendwie Mut zu machen. So guck mal, bei mir war das auch so, du kommst da schon noch hin, du bist eh viel weiter als ich. Weißt du, irgendwie so.
Ja, und dann macht er ja im Prinzip noch mehr Hoffnung.
Ja.
Dass er gesagt hat, hey, nicht nur, dass er es geschafft hat, trotz des geringen Gewichtes, dass er sich halt mit legitimer Härte durchgesetzt hat. Am Ende der Saison war Tolkien ja seinerzeit sogar Kapitän der Mannschaft, was er dann Michael auch mit auf dem Weg gibt.
Wie ist das im Deutschen? Steht da Mannschaftskapitän oder wie heißt das da?
Ja, Mannschaftskapitän.
Ah, hier heißt es House-Captain. Und dann war ich halt bei den Schulhäusern.
Ja, aber auch das ist natürlich eigentlich, also
eigentlich auch, ist das eine Mannschaft, ja.
Und da muss man sich dann auch immer wieder überlegen,
ja.
Die lesende Person, wie weit ist es relevant?
Genau.
Ob jetzt Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin oder Hufflepuff ist, es ist im Quidditch besiegt.
Es fehlt nur noch Gryffindor, aber passt.
Achso, ich dachte,
du hast zweimal Hufflepuff gesagt.
Okay,
ist egal.
Gryffindor. Im Endeffekt ist es ja trotzdem eine Mannschaft, auch wenn diese Mannschaft für ein Haus spielt. Mhm. Und ich glaube auch hier die Übersetzung als Mannschaftskapitän, es ist eine Mannschaft.
Ja, und vor allem, du müsstest es im Deutschen ja erstmal irgendwie total viel erklären oder halt noch eine Fußnote einfügen oder was weiß ich. Und dann übersetzt es halt einfach, ich sag mal, mit dem deutschen Äquivalent und fertig bist du. Also kann ich absolut verstehen. Genau. Und hat
vor allem ganz kurz ist es ja auch immer wichtig zu wissen, wir schreiben ja oder wir haben ja kein Geschichtsbuch im klassischen Sinne.
Ja.
Sondern es sind ja Zitate von Tolkien.
Genau.
Und dass Tolkien und seine Kinder natürlich wissen, weil sie dort zur Schule gehen, dass sie halt Häuser haben und Co., finde ich diese Übersetzung in der Hinsicht. Also wie heißt es so schön? Das ist vielleicht ein Vorteil manchmal der Übersetzung, dass wir halt nicht nachschlagen müssen, was ist, wie war es im Englischen? House-Captain. House-Captain, was damit gemeint sein könnte.
Genau. Wir können einfach in die Übersetzung gucken.
Ja.
So wie mit Colors Auszeichnung.
Pause.
Genau. Und dann wegen House-Captain, er sagt ja dann, dass er in der Season, wie sagt man, Saison? Danke. Ich war jetzt über Staffel, dachte ich, nee, warte mal, falsche Übersetzung. Ja, eben Captain geworden ist und dann in der nächsten dann mit, also die Auszeichnung gewonnen haben. Also das ist ja so doppelt Mut, finde ich.
Ja, ich würde gerne den nächsten Satz.
Ja, bitte.
Vorlesen.
Zitat. But I got rather damaged. Among things, having my tongue nearly cut out. And as I am on the whole rather luckier than you, I should really be quite happy if you remain uninjured, though not in the team. Zitat Ende.
Zitat. Aber dabei habe ich ziemlich viel abbekommen. Unter anderem hätte ich mir beinahe die Zunge abgebissen. Und da ich alles in allem mehr Glück habe als du, wäre ich ganz zufrieden, wenn du unverletzt bleibst, auch wenn du nicht in die Mannschaft kommst. Zitat Ende.
Ist auch wieder interessant übersetzt, finde ich. Sorry, wenn ich da so immer drauf einsteige. Aber von rather damaged zu was abbekommen oder ordentlich was abbekommen. Damage ist ja, es geht was kaputt, wenn man es beschädigt.
Ja, aber ich hätte es vielleicht übersetzt, wenn ich da hier einiges einstecken musste.
Ah, okay. Ja, passt auch gut. Ja.
Aber ob du jetzt sagst, viel abbekommen, ist auch wieder so die Frage. Und ich habe einfach so, so das Gefühl, dass du halt immer wieder vergisst, in welcher Zeit wir sind. Und auch wenn wir diesen Brief natürlich erst weit nach Tolkiens Tod in einer uns näher gelegenen Zeit betrachten, ich glaube nicht, dass man 1937 gesagt hätte im Deutschen, ich habe ordentlich was einstecken müssen. Passt der Sprachgebrauch, ich habe ordentlich was abbekommen.
Ja, und wir müssen ja auch die Zeit betrachten, in der es übersetzt wurde. Also nicht nur, wann es geschrieben wurde und wann wir es jetzt heute lesen.
Aber ich finde schon, dass Krieger stets bemüht war.
Ja, also wie gesagt, ich will das auch nicht bekritteln.
Du verstehst den Witz nicht.
Ja, okay. Aber drum meinte ich ja, ich will das...
Für die, wie Annika gerade auf dem Schlauch standen, stets bemüht in meinem Arbeitszeugnis ist nicht...
Ich habe nicht auf dem Schlauch gestanden, ich habe versucht, nicht drauf einzusteigen und deswegen meinte ich ja, ich will das jetzt auch nicht übermäßig bekritteln. Nein. Weil stets bemüht und...
Also auch wenn das jetzt gerade natürlich sarkastisch gemeint war, ich finde schon, dass er versucht, auch den Sprachduktus wiederzugeben. Unabhängig davon, wann dieses Buch jetzt übersetzt wurde, finde ich, passt diese Bezeichnung voll und ganz.
Ja, drum sage ich ja auch, ich will das nicht übermäßig bekritteln, ich will nicht irgendwie das abwerten oder negativ irgendwie darstellen. Mir fällt es halt auf. Ich finde es interessant, drum sage ich das. Vielleicht sollte ich es einfach lassen und gar nicht mehr auf die Übersetzung eingehen.
Naja, also es steht dir natürlich zu sagen, was du möchtest. Ich finde es aber, wie gesagt, wenn du sagst, es ist interessant und du mir dann sagst, wie du es ins Deutsche übersetzen würdest und ich dann einfach den Umkehrschluss ziehe, würde man das 1937 von einem Hochschulprofessor,
der aber an seinen Sohn schreibt, wie wir schon etabliert haben.
Trotzdem würde man, also ich finde, und das war das, was ich vorhin eigentlich meinte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass du manchmal mit zweierlei Maß misst. Wenn ich den Brief heute schreiben würde und ihn heute übersetzen würde, würde ich auch sagen, ich habe echt einstecken müssen. Aber das, ich glaube, wir hätten uns noch mehr darüber echauffiert, wenn Krieger übersetzt hat, ich hätte echt einstecken müssen.
Ja.
Ja, passt schon, mach mal.
Nein, ich wollte einfach nur sagen, und das ist mir halt wichtig, ich will nicht dran rummeckern, ich will nicht dran rumkritteln, ich bin keine Übersetzerin, ich habe das nicht gelernt. Ich möchte mir in keinster Art und Weise anmaßen, zu sagen, das ist eine schlechte Übersetzung oder das ist falsch. Ich finde es halt einfach witzig, dass halt rather damaged ist halt für mich was anderes als einstecken. Und einfach nur im Sinne von lustig, guck mal, so klingt's im Deutschen, so klingt's im Englischen. Nicht die Qualität der Übersetzung irgendwie zu kritisieren, sondern einfach nur, ich finde halt rather damaged ist halt einfach lustig. Ich finde, das ist halt irgendwie...
Du weißt, dass wir Deutschen keinen Humor haben.
Ja, okay. Gut, weiter. Was haben wir sonst noch in diesem Brief?
Nein, ich hab jetzt den Punkt verstanden, den du meintest.
Ja.
Es ging dir nicht um die Übersetzung.
Nee, gar nicht.
Sondern es ging dir halt einfach um die Worte. Aber ich wüsste aber auch kein Äquivalent dazu. Also ich wüsste nicht, wie ich es...
Brauche ich gar nicht. Finde ich, nein. Also ist gar nicht wichtig, finde ich.
Ich finde es... ich weiß nicht, ich finde... Ich habe so das Gefühl, dass ich hier Kriege verteidigen müsste, was der gute Mann auf jeden Fall nicht nötig hatte.
Ja.
Aber es sind halt Sachen, wenn du sagst, es klingt so, wie es übersetzt ist, klingt halt witzig oder es klingt halt anders, dann ist das für mich halt, ich weiß nicht, da muss ich vielleicht auch lernen, mit umzugehen und es halt nicht persönlich zu nehmen, so als ob es schlecht übersetzt gewesen wäre.
Nee, sowas überhaupt nicht gemeint.
Ja, aber ich gebe dir einfach nur den Feedback, wahrscheinlich, danke, weil das mit meiner jahrelangen Unzulänglichkeiten und schlechten Erfahrungen im Englischunterricht hatte und gab, dass ich dann halt immer sehr penibel darauf achte, halt die Sachen.
Okay.
Dann, wenn ich sage, okay, das klingt, also du findest es im Englischen klingt es schöner, das heißt, im Deutschen ist es ja falsch übersetzt. Okay, wie könnte ich es dann im Deutschen übersetzen? Aber nee, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass ich habe vielleicht die Herangehensweise, dass man vielleicht eher sagen müssen, dass da die englische Sprache einfach mehr bietet als die deutsche. Und auch wenn ich gesagt hätte, natürlich haben wir Deutschen auch Humor, aber dafür sind wir halt nicht bekannt. Das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich mich dann vielleicht einfach in dem Moment dran aufhänge, wenn du sagst, das klingt im Englischen besser, aber das ist halt auch einfach eine andere Sprache.
Ja, ich finde halt, dieser witzige Tolkien geht da ein bisschen verloren oder bleibt da ein bisschen auf der Strecke. Und natürlich, wenn er von sich selber sagt, ich musste was einstecken oder ich weiß schon gar nicht mehr, wie es jetzt übersetzt war, das hat ja auch was. Die Aussage bleibt ja die gleiche, ne? Er hat ordentlich was abbekommen.
Genau, ich habe viel abbekommen.
Viel abbekommen, ja. Also, ne, er ist da nicht unverletzt rausgegangen aus den Spielen. So, das ist ja die Kernaussage. Und die ist wiedergegeben. Fertig. Ja. Aus. Ich finde aber halt nicht nur I was damaged, sondern halt dieses rather damaged. Ich kann das nicht erklären. Ich kann es nicht übersetzen. Oder also meine,
damage heißt ja eigentlich Schaden genommen.
Ja, damage ist kaputt gegangen. So, was hatte ich vorhin gesagt? Weiß es nicht mehr. Vorhin hatte ich eine gute Übersetzung, fand ich dafür.
Ich bin komplett zerstört worden.
Ja, so. Ist was anderes als, oh, ich muss schon was einstecken.
Ja.
So, aber wir müssen da jetzt auch gar nicht so lange drauf rumreiten. Ist bestimmt auch ermüdend, das dem zu folgen. Aber ich meine halt nur, es gibt halt Dinge, die kannst du halt vielleicht auch einfach nicht so übersetzen in dem Witz oder weil halt auch der englische Humor anders funktioniert und auch, ne, sprich mit jemandem aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen. Also es ist, Humor ist ja nie gleich Humor. Und das merkst du ja hier in Deutschland auch. Also egal aus welcher Region du kommst, tust du dich ja vielleicht auch manchmal schwer, den Humor von Leuten zu verstehen, wo du denkst, aha, das war jetzt ein Witz, okay, lache ich mal aus Höflichkeit mit. Gerade in Bayern tut man sich da ja auch manchmal ein bisschen schwer. So, und das Thema Humor werden wir wahrscheinlich noch öfter haben.
Foreshadowing.
Mist.
Bingo.
Weiter im Text.
Ich finde, wir zwei sollten während der Folge Bingo spielen. Nicht die Zuhörenden, sondern dass wir einfach Bingo-Karten vor jedem Brief kriegen, zufällig ausgewählt. Und wir müssen dann Bingo spielen.
Aber meinst du nicht, das würde vielleicht irgendwie dazu führen, dass wir uns ein bisschen, vielleicht auch unbewusst, aber verstellen oder halt versuchen, dem auszuweichen? Und dann hätten wir eigentlich gerade was sagen wollen, was halt irgendwie auf der Bingo-Karte Foreshadowing angekreuzt hätte. Aber dann machen wir es nicht oder formulieren es dann doch ganz schnell nochmal um, damit das halt nicht passiert.
Ja, dadurch, dass wir ja nicht wissen, welche Karte die andere Person hat, wissen wir nicht, was bei der Karte. Also jeder hat ja unterschiedliche Fälle.
Aber man weiß ja, was man so grundsätzlich auf diesen Karten stehen hat, vielleicht.
Ja, aber.
Ja, okay. Naja, können wir ja drüber nachdenken und ja, mal die Frage an die Menschen da draußen richten, die uns zuhören, ob das zu viel Flapsigkeit reinbringen würde oder ob sie das vielleicht ganz cool fänden. Schreibt uns da gerne mal. feedback@tolkiens-briefe.de.
Im Discord.
Oder
auf der Webseite, genau. tolkien-briefe.de kann man auch unter den Episoden Kommentare hinterlassen, die dann die anderen auch sehen.
Genau. Ja.
So viel ist nicht mal bei dem Brief.
Es ist noch was Witziges, finde ich, dabei auch mit Blick auf die letzten Briefe und Themen, die wir da hatten.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ist eigentlich auch wieder fast der nächste, nee, es ist der übernächste Satz. Nee, stimmt gar nicht, es ist der drittnächste Satz.
Oh mein Gott.
Schieß los.
Zitat, Mummy seems to have taken to car riding, Zitat Ende.
Mummy scheint am Autofahren Gefallen zu finden, Zitat Ende.
Das fand ich einfach so nett, weil wir darüber in der letzten Folge ja noch so überlegt hatten, ne, mit dem Ausflügeln per Auto, dass das halt irgendwie so ein Hobby zu werden scheint oder sowas, was man halt an einem Samstagnachmittag macht. Und jetzt ist das halt der nächste Tag, der Sonntag. Wahrscheinlich bezieht er sich noch auf den Vortag, also, könnte ich mir vorstellen.
Weil das ja anscheinend, der Untertitel dieser Folge wird sein, die Übersetzung.
Oh.
Das fällt mir jetzt halt schon mehrfach auf, bei Eigennamen, dass sie nicht übersetzt wurden teilweise, also wenn da Bilbo Baggins steht und dann vielleicht im Klammern noch einfach Bilbo Beutlin für die deutsche Übersetzung, damit das klar ist, was gemeint ist, finde ich es halt interessant, dass er Mummy,
im Englischen
M-U-M-Y.
Okay, das finde ich aber gut. Also ich hätte es jetzt schlecht gefunden, was heißt schlecht nicht. Vor allem, wer bin ich darüber zu werten? Aber ich hätte es schade gefunden, wenn er Mami, also M-A-M-I, so das deutsche Mami irgendwie draus gemacht hätte. Weil es ist halt ein englisches Familienkonstrukt. Es ist ein englischer Vater, der an seinen englischen Sohn schreibt.
Ja, aber es ist eine deutsche Übersetzung.
Ja, aber ich glaube, dass man Mami, also M-U-M-M-Y, wie es ja hier geschrieben wird, glaube ich schon verstehen kann, was damit gemeint ist.
Darum geht's nicht. Ich finde es inkonsequent. Ich finde.
Im Vergleich zu Mr. Baggins.
Also ich verstehe, dass es halt so ist. Man hätte ja auch Mama schreiben können. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass es diesen Begriff nicht im Deutschen gibt. Mhm. Und da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Mhm. Also sagen Mutter, Mama,
Mutti,
wie auch immer. Und ich finde es halt einfach, und da wäre es eigentlich mal interessant zu wissen, warum er sich dafür entschieden hat. Leider können wir nicht mehr fragen.
Ja.
Aber dass es halt einfach damit einhergeht, dass er halt hergeht und eben diesen einzelnen Begriff nicht übersetzt.
Also ich finde bei Mr. Ich überlege jetzt gerade einfach mal so ein bisschen laut vor mich hin. Bei Mr. Baggins steht ja in Klammern dann Herr Beutlin.
Ja.
Ich finde ja zum Beispiel, um mal einen ganz, ganz kurzen Blick in ein anderes Fandom zu werfen, bei das Lied von Eis und Feuer von George R. Martin, finde ich es schöner in der deutschen Übersetzung, wenn die Namen auf Englisch bleiben. Jon Snow, King's Landing und so weiter. Und halt nicht Jon Schnee, Königsmund und wie sie alle heißen. Ich finde das schön, weil es hat ja ein britischer Autor geschrieben. Oder halt in George R. Martins Fall amerikanischer Autor ist er, glaube ich. Oder? Weiß ich gerade gar nicht.
Weiß es nicht.
Ist auch egal. Jedenfalls kein Deutscher. Und da finde ich es schön, die Erfindungen, die er gemacht hat mit Orts- und Personennamen, beizubehalten und die nicht zu übersetzen. Trotzdem, ne, bei Mr. Baggins,
ja.
Trotzdem ist ja das Werk auf Deutsch übersetzt worden und der Name wurde übersetzt. Er heißt ja nicht Bilbo Baggins auf Deutsch, sondern Bilbo Beutlin. Da halt dann nochmal in Klammern deutlich zu machen, wer Baggins ist. Wenn man halt nur die deutschen Bücher gelesen hat, weiß man das nicht. Woher? Bei Mami, finde ich, bedarf es aber halt keiner Übersetzung, weil klar ist, dass das halt eine Koseform für Mutter, für Mama oder wie auch immer sein wird. Wo es ja keine Übersetzung, es ist ja kein Werk, es ist ja kein erfundener Eigenname.
Ja, nochmal, für mich geht es nicht darum, dass ich davon ausgehe, dass Leute, die dieses Werk lesen, kein Wort Englisch können.
Ja. Yeah.
Ich finde es einfach nur merkwürdig, und es ist mir jetzt halt wiederholt aufgefallen, dass er halt eben das englische Wort Mummy.
Ja. Yeah.
Er hätte ja auch sagen können, ich weiß nicht, wie es im Englischen steht, your dad.
Ja. Yeah.
Ne? Dein Dad.
Mhm.
Oder Daddy, falls du das irgendwann mal... Also ich meine, es ist so explizit die Mutter, die halt hier wieder einmal dass der englische Begriff dafür stehen gelassen wird. Es geht mir nicht darum, ob er jetzt Bilbo Baggins oder Co. Oder dass die Leute nicht verstehen, was das passt. Ich würde einfach nur gerne wissen, warum er ausgerechnet so... Es gibt so 1, 2, 7 Wörter in diesem Gesamtwerk, die er nicht ins Deutsche übersetzt.
Ja.
Wohingegen er gefühlt jeden anderen Furz...
Ja.
Nachher sowohl, also was war die Intention? Warum wird dieser Brief, wenn er übersetzt wird?
Ja.
Wenn jetzt ihr Spitzname Maman gewesen wäre. Und es ist einfach ihr Spitzname und ein Spitzname. Ich meine, Mike oder Mick übersetzt er, schreibt ja auch Mick rein.
Ja.
Und also wenn das jetzt ein Alias, ein Nickname, kein Thema. Da sind wir wieder bei der Geschichte mit Bilbo Baggins und Bilbo Beutlin. Aber hier die Ansprache wieder zu... Im Englischen zu lassen, ist halt etwas, wo ich mich frage, so, es fällt mir auf, es sticht mir ins Auge. Warum ist das so?
Aber echt spannend. Also wie viel jetzt in diesem Brief allein halt von diesen fällt mir auf oder bin ich gestolpert irgendwie beinhaltet, sowohl bei dir als auch bei mir. Ganz kurz, mir ist bislang noch nie aufgefallen, dass die Kinder scheinbar Mami sagen, aber entweder nicht Daddy sagen oder Daddy sagen, er aber trotzdem mit Your Own Father ja immer unterschreibt. Wobei, warte mal, bei Priska, warte, 11c, die Postkarte an Priscilla.
Ja.
11c, und er schreibt da mit D. Very much, also V. für very much love, D. für Daddy wahrscheinlich.
Oder nur Dad.
Oder nur Dad, aber halt nicht Father, weil das würde er ja nicht mit D abkürzen. Also spannend, dass er bei den Jungs halt irgendwie mit Father unterschreibt. Und ich glaube, in sehr, sehr, sehr vielen Briefen später. Lass mich ganz kurz linsen.
Du meinst das Foreshadowing auf die letzte Folge?
Ja, genau. Wir springen nämlich mal kurz ins Jahr 1973, Daddy. Und da ist Priscilla ja schon lange erwachsen. Oh, ich heule gleich. Okay. Mami.
Ganz kurz.
Schreibt er jedenfalls, ja.
Das um einfach nur...
Boah, mir ist das, ich weiß nicht, wie oft ich die Briefe, mich mit den Briefen schon beschäftigt habe, mir ist das noch nie aufgefallen.
Das heißt, bei Priscilla immer, bei seiner kleinen Tochter, egal wie alt sie ist, ist immer, ne, Papa. Einfach nur, um unserer Linie treu zu bleiben.
Ja.
Zitat, Brief, und damit endet dieser Podcast. 354, Zitat, alles Liebe für dich, Daddy. Zitat Ende. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Annika und Tobias einen neuen Podcast gründen. Also anscheinend, also wie gesagt, das finde ich halt einfach, es ist mir aufgefallen, um bei diesem Mami zu bleiben.
Ja. Aber stimmt, da waren wir ja.
Wie es eigentlich aussieht, scheint auch Daddy, sofern es denn überhaupt auftritt, ebenfalls im Deutschen die englische Fassung zu nutzen.
Ich finde das schön.
Ja, ich finde es tut mir leid, dafür wir sind wieder, also entweder ist diese Übersetzung die Deutschen oder die deutschen Eigenheiten oder es ist der Übersetzer, weil es tut mir leid, aber wenn ich so etwas übersetze, wie gesagt, mir fehlt so der Sinn dahinter. Und ja, es regt mich auf.
Ja, darf es ja. Ich glaube, ich fände es anmaßend von einem Übersetzer, sich da jetzt für Mami und Daddy ein deutsches Äquivalent auszudenken. Weil gerade bei einer Mutter hast du ja, na, du kannst sagen Mama, du kannst sagen Mami, du kannst sagen Mutti. Also das sind, welche Form nimmst du jetzt? Nimmst du Mutti, weil es halt in die Zeit passen würde? Nimmst du Mami, weil es halt lauttechnisch bei Mami am ähnlichsten ist? Nimmst du Mama, weil es halt das gängigste ist, so vielleicht in
Ja, aber
bestimmten
es tut mir
Regionen?
Leid, das ist nun mal die Aufgabe des Übersetzers. Und ich meine, viele dieser Briefe haben andere persönliche Eigenschaften, die ja auch übersetzt werden.
Ja, ich finde, das ist schon nochmal eine ganz, also ich weiß nicht, ich hab mich da aber als Kind, habe ich mich da schon immer sehr dafür interessiert, wie andere Kinder ihre Eltern nennen und fand das immer total kurios. Ja,
also ich würde sagen, es ist dann feige, einfach das Englische beizubelassen. Wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt, das ist für mich keine logische Erklärung. Es gibt keinen Indexeintrag dazu. Es gibt keine Erklärung dazu in diesem Buch. Es ist halt einfach, wie gesagt, die Leute sind in der Lage zu wissen, was Mami bedeutet.
Ja, ja.
Vor allem, weil es auch dem Deutschen ja relativ nah ist in der Aussprache.
Und gerade dann, finde ich, darf man es unübersetzt lassen, gerade wenn es schwierig ist und mehrere Varianten gibt, für welche entscheidest du dich dann?
Dieses Buch ist unserer Meinung nach und die von Experten an diversesten Stellen falsch übersetzt worden.
Ja.
Und auch wir haben hier schon Klopper entdeckt, wo wir gesagt haben, so, das war aber nicht klug übersetzt. Also,
Ja, was würden wir dann machen, wenn da jetzt Mutti steht? Dann würden wir sagen, Mutti, lustig. Was für ein altes Wort. Und vielleicht ist aber Mami.
Und dann sage ich ja, aber es ist ein Brief von 37, erinnere dich dran. Da hat man halt einfach Mutti.
Ja, und dann würde er Mami übersetzen und dann würden wir sagen, oh mein Gott, Mami passt da ja überhaupt nicht. Das ist ja viel zu modern. Wir sind ja 37. Oh, schau mal, Kriege, der will wieder so modern sein. Also ich glaube, er könnte es da nie, es kannst du sowieso nie jedem recht machen, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein Punkt, wo sich wirklich viele Geister streiten würden. Was man ja, ich meine, wir streiten nicht, weil, ne, aber ist jetzt noch kein.
Doch, das ist eine 6-6. Aufgabe nicht dafür, dieser Brief wurde nicht übersetzt. Also, ist so. Dieser Brief ist nicht mit, also hat nicht Eigennamen, die nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Punkt aus. Also, ich meine, da kann man noch so viel sagen. De facto, Aufgabe verfehlt.
Einigen wir uns darauf, dass wir uns in diesem Punkt nicht einig werden. Ich finde es schön, dass es Mami im Englischen belassen wurde. Du hättest es gerne übersetzt gehabt.
Nein, ich hätte, nochmal.
Ja.
Ich hätte wenigstens eine Erklärung dann gerne gehabt.
Okay.
Also,
Mami ist die Verniedlichungsform von Mom, bedeutet
nein,
Mutter oder
ich
was.
Ich hätte einfach gerne gewusst, warum er das macht.
Ja.
Es ist für mich nicht ersichtlich.
Ja, okay.
Wenn es eine Regel vorne gab, wo er gesagt hätte, ich habe versucht, alle Eigennamen, Anspielung und Co., für die es keine adäquate deutsche Übersetzung gibt.
Ja, gibt es ein Vorwort von Kriege? Also das von Carpenter, klar. Aber vielleicht gibt es ja noch eins von ihm selber, das wir bislang übersehen haben.
Es gibt nur eine Anmerkung des Übersetzers. Und zwar geht es dann darum, ich versuche nur gerade den ersten Satz zu finden, Zitat, also wir sind im Vorwort. Erstmal Carpenter. Zitat. Da besonders das letztere Buch in vielen jeweils anderen paginierten Ausgaben vorliegt, werden die in den Briefen aufgetretenen Seitenhinweise zu diesem Buch in den Anmerkungen erklärt mit einem Zitat der bezeichneten Stelle. Sternchen, Sternchen, Anmerkung des Übersetzers. Da es bei diesen Zitaten oft auf Einzelheiten des Wortlaufs oder der Nomenklatur ankommt, werden immer zuerst die Stellen im englischen Original angegeben, dann meist auch die in den deutschen Ausgaben. Der Herr der Ringe wird meist unter dem deutschen Titel zitiert, auch wenn die Stellenangabe sich zuerst auf die dreibändige englische Ausgabe beziehen. The Hobbit dagegen meist als Hobbit. Namen werden nach den englischen Ausgaben angegeben, mit gelegentlicher Hinzufügung in eckigen Klammern. Der deutsche Name, sofern sie abweichen. Der Wortlaut von Zitaten im Text oder in den Anmerkungen ist aus den deutschen Ausgaben übernommen, soweit sich dies nicht mit Rücksicht auf den Zusammenhang des jeweiligen Briefs verbietet. Zitat Ende. Das ist die einzige Einordnung zu den Übersetzungen.
Okay.
Und das ist das, was wir gesagt haben. Die Namen sind meist im Englischen und wie gesagt, dann taucht auch manchmal eine eckige Klammer auf mit halt dem deutschen Namen. Das hatten wir jetzt schon mehrmals. Das ist ja auch vollkommen okay.
Ja, ja.
Aber das sind halt, also es gibt so keine Erklärung, warum das so ist.
Mhm.
Und wie gesagt, ich bin da vielleicht auch einfach ein bisschen zu sehr ordnungsliebend und vielleicht auch einfach zu sehr deutsch in meiner Haut, dass mich das halt stört. Also ich stoße ja nicht das erste Mal drüber.
Ja.
Und das sind einfach so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Und mit einer Begründung wäre es viel leichter zu wissen.
Ja.
Und mir fällt aber auch keine plausible ein.
Mhm.
Weil nur etwas schwierig ist und ich dann den Weg des geringsten Widerstands gehe.
Ich würde es nicht als schwierig bezeichnen. Ich wollte dir aber eigentlich nicht so viel ins Wort fallen.
Hat mir die Chance gegeben, was zu trinken.
Sehr gut.
Weil, im Gegensatz zu Anni, sitze ich seit einigen Folgen am Esstisch oder am Arbeitstisch, besser gesagt, weil mir das mit den Ohrensesseln dann manchmal ein wenig zu unbequem wurde für die ganze Technik um mich herum.
Ja, genau. Da trink für mich mit. Goppelnacken, wie ich jetzt gelernt habe. Da bin ich echt immer noch ein bisschen verdattert. Oh ja, das war auch so ein Augenöffner. Da geht es überhaupt nicht um einen Zug.
Doch.
Ja, ein Karnevalszug. Ich dachte, es geht um eine Eisenbahn, die kommt. Weil du hast das halt auch mal gesagt, als wir am Gleis standen. Woher soll ich dann wissen, als Nicht-Ruhrpott-Kind oder überhaupt
das NRW-Kind? Das ist nicht Ruhrpott, das ist Gölsch.
Ja, aber ne, ich denke mal, im Ruhrgebiet wird es auch Karneval geben und da wird man auch sagen, Bezug Gott.
Nee.
Okay.
Zuchgütz hast du in Köln.
Na gut, also auf jeden Fall als ein Kind, das in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist, zum Teil jedenfalls. Kennst du das halt als jemand, der nicht dort aufgewachsen ist, konnte ich damit halt nicht Karneval assoziieren.
Ja.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Wir sind immer noch beim Brief, wir sind immer noch nicht mit der Analyse fertig, wir sind immer noch nicht ganz durch, deswegen plädiere ich jetzt dafür. Ich wollte zwar gerade eigentlich irgendwas sagen, als ich dir ins Wort gefallen bin und du das... Und wir jetzt ganz abgeschwiffen sind. Ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Wahrscheinlich.
Das ist auch mit den letzten zwei Sätzen noch.
Eben. Ja, genau. Also, da bin ich wieder gestolpert. Das ist so ein Stolperbrief irgendwie.
Ich habe auch schon ganz aufgeschlagene Knie.
Aua. Weil er schreibt dann, also es geht um das, ne, Mami. Hat irgendwie Gefallen am Autofahren, also am Autoausflügeln irgendwie gefunden. Ich gehe nicht davon aus, dass sie selber gefahren ist. Und dann gleich im nächsten Satz sagt er, dass sie jetzt nur noch zu zweit sind, seit you, ich übersetze mal mit ihr, fortgegangen seid oder gegangen seid. Also, okay, nächste Übersetzung. Oh Mann. Aber ich mache wirklich nur den einen Halbsatz, weil das reicht. Zitat, we have been two since you left. Zitat Ende.
Zitat, wir waren viel zu zweit, seit ihr fort seid. Zitat Ende.
Oh.
Ja.
Da kommt noch ein viel mit rein. Interessant. Oh, ich find's menschlich sehr schade, dass Herr Kriege schon verstorben ist. Aber gerade würde ich ihn so gerne löchern mit Fragen, die er uns leider nie beantworten wird können. Weil, also, since you left, er schreibt dir Mick. Das ist halt der Krux im Englisch, kann halt du und kann ihr heißen. Ich gehe mal davon aus, er meint beide Jungs, weil jetzt beide weg sind. Ja. Also alle drei eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, weil John ist ja schon
seit ihr
sehr
weg
lange
seid.
Weg.
Hm? Seit ihr weg seid.
Seit ihr weg seid, okay. Was ist mit Priscilla? Die ist 8 Jahre alt. Er wird doch nicht die ganze Zeit zu zweit mit Edith sein, wenn eine 8-Jährige noch zu Hause wohnt.
Ja,
hä?
Vielleicht, weiß nicht, Vorschule, Kindergarten.
Ja, Kindergarten mit 8 wäre ein bisschen krass.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
In die Schule gehen, ja, ja.
Genau, Vorschule, Schule. Irgendwie Tagesmutter, I don't know.
Ja, Kindermädchen,
also ich
mein, weiß ich nicht.
So, und ja. Christopher war ja lange Zeit zu Hause, war dann ja auch lange Zeit krank, hat ja die Blinddarm-OP, war dann auch viel zu Hause. Und das ist halt dann einfach nochmal so, seit die Kids, also seit die Jungs jetzt wirklich halt raus sind, vielleicht ist Priscilla auch regelmäßig bei Freundinnen gewesen. Also
ja.
Es ist ja, wenn nur noch ein Kind da ist, also
ist es anders, ja.
Ist es anders und du bist halt, weil da nur noch eine Person mal weg sein muss, bist du halt einfach schneller alleine, als wenn du 4 Kids zu Hause hast.
Ja, ja, klar.
Wenn dann einer weg ist, hast du immer noch 3 um die Backe.
Auf jeden Fall. Spannend, aber hier wieder Übersetzung und ich sage das wertfrei, ich finde es einfach nur wirklich interessant. Wir waren zu zweit, seit ihr weg seid, hätte ich es übersetzt.
Ja.
Und Herr Kriege macht irgendwie draus, wir waren viel zu zweit. Was ja nichts heißt, wir waren seitdem ausschließlich zu zweit. Und das ist schon irgendwie eine andere, es gibt dem Ganzen irgendwie eine andere Note, finde ich.
Ja.
Aber ja, einfach eine interessierte Beobachtung meinerseits.
Ja, aber hier würde ich hier sogar widersprechen. Weil hier ist es tatsächlich so, dass die deutsche Ausgabe ja etwas anderes vermittelt, als im Englischen steht.
Ja, schon, oder?
Und das würde ich jetzt nicht, als dass es interessant übersetzt, wie von wegen viel einstecken oder wurde komplett zerstört, wo die Kernaussage ja im Prinzip,
Rather ist ja nicht komplett, aber ja. Rather heißt ja nicht komplett zerstört, sondern, fällt mir gerade nichts ein.
Ich wollte einfach nur eben zwei Extreme, aber der Grundgedanke war ja da, er ist halt kaputt, also er hat viel einstecken müssen. Da ist der Grad der Verletzung aus meiner Sicht sekundär.
Ja, aber we have been two und wir waren viel zu zweit.
Aber ob ich sage, wir waren nur zu zweit, seit ihr weg wart, oder wir waren viel zu zweit, ist schon ein, finde ich, gerade wenn man Kinder hat, ein meilenweiter Unterschied.
Also nur steht da ja nicht, ne? We have been two. Wir waren zu zweit.
Ja.
Oder wir sind gewesen zwei. Wenn man es ganz, ganz plump und Wort für Wort übersetzen möchte.
So, aber das würde man dann ja, wenn man es so nicht übersetzt, eigentlich übersetzt mit wir waren zu zweit.
Genau.
Aber hier ist ja das Wort eingebaut worden, viel.
Mhm. Was ja so einen Zeitaspekt hat. Wir waren viele Zeit, ne, also viel oder anteilig von unserer Zeit waren wir viel zu zweit. Weil klar, da ist ja noch Priscilla und irgendwie noch andere Leute im Haus. Also da ist ja noch eine Housekeeper, wie sagt man?
Aber da ist jetzt einfach so die Frage, dafür bin ich dann auch wieder im Englischen nicht sattelfest genug und weiß auch nicht übersetzungsmäßig, inwieweit man das so übersetzen kann. Aber für mich ist das jetzt so als Laie, zwischen wir waren seit ihr weg wart, waren wir zu zweit.
Mhm.
Eine andere Aussage als seit ihr weg wart, waren wir viel zu zweit.
Ja. Ich glaube, darüber wäre ich auch nicht gestolpert beim Lesen, weil ich mir denke, ja klar, gut, die Priscilla ist ja auch in der Schule und was weiß ich, geht vielleicht zum Instrumentenunterricht oder geht da noch hin oder macht noch sonst was.
Worüber bist du dann gestolpert?
Ich bin halt über dieses we have been two. Wir waren zu zweit, seit ihr weg wart. Und ich dachte mir, was ist mit dem vierten Kind? Da bin ich gestolpert. Hätte ich das jetzt nur im Deutschen gelesen, wäre ich nicht gestolpert wahrscheinlich, weil klar ist man dann viel zu zweit, aber halt nicht ausschließlich.
Ja.
So, das meine ich einfach nur, ja. Okay, jedenfalls muss er jetzt gehen oder muss er jetzt los, schreibt er, Tolkien, an Michael, um sie, damit ist Edith gemeint, um die, also ne, Mami, von der er gerade noch geschrieben hat, P. Priscilla und J.B., damit ist John Binney gemeint, kommen wir gleich noch zu, an diesem Nachmittag auf einen Ausflug zu nehmen, anstatt zu schreiben. So eine kleine Beschwerde so oder so eine Erklärung.
Ich muss jetzt schon wieder Auto fahren, anstatt hier mit dir schreiben zu können.
Genau. Muss jetzt leider los, AFK, bin gleich wieder da. Jetzt wissen wir auch, wann dieser Brief ungefähr entstanden ist, nämlich irgendwann am Vormittag oder Mittag, weil wenn er schreibt an diesem Nachmittag, ich muss jetzt los, wird das irgendwie halt gewesen sein. Und jetzt wissen wir auch, am Samstag hat es einen Autoausflug gegeben und am Sonntag haben sie auch noch einen Ausflug gemacht.
Da ist es ja gut, dass Houghton Mifflin ihn gerade $100 überwiesen hat.
Genau.
Damit jetzt erstmal den Tank ordentlich vollballern kann.
Ja, und deswegen muss es das für den Moment gewesen sein, schreibt Tolkien. Besser könnte ich auch diese Folge gerade nicht zusammenfassen. Und dann schreibt er noch, with very much love indeed, also mit ganz viel Liebe, dein eigener Vater. Wie steht es eigentlich im Deutschen? Heißt da auch dein eigener Vater oder nur dein Vater?
Ich würde gerne,
weil
ich den Satz im Deutschen so schön finde.
Oh ja, okay.
Den Satz davor.
Den mit der Liebe oder den mit dem Moment?
Mit dem Moment.
Ah, okay. Da steht im Englischen also, Zitat, so this must be all for the moment. Zitat Ende.
Und im Deutschen, das finde ich einfach so sprachlich sehr schön, steht, Zitat, darum muss ich einstweilen Schluss machen.
Oh.
Zitat Ende.
Einstweilen ist ein schönes Wort.
Ja.
Ja.
Viel zu selten verwendet heutzutage. Aber ich meine, darum meine ich so, das ist dann wieder so etwas, wo ich sage so, ja, das ist 37, ja, das ist Tolkien, das passt.
Ja, ist auch schöner als für den Moment.
Ja.
Das ist fast die Übersetzung schöner als das Original.
Und dann steht einfach nur, dein Vater.
Echt? Da steht nicht, with very much love?
Doch, aber du hast ja gefragt zum Schluss. Also.
Ich dachte, das hätte irgendwie den Satz unterschlagen. Das hätte ich ja krass gefunden.
Mit vielen lieben Grüßen, dein Vater.
Mit vielen lieben Grüßen, aha. Very much love indeed. Dein Vater. Okay. Oh, wir sind
durch.
Durch.
Im doppelten Sinne.
Ja, okay. Das war die Briefanalyse nach nur 3 Stunden und viel Geplänkel.
Ja.
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt.
Dann lass uns doch mal zu den Personen kommen.
Das sind ein paar, aber nur ein halb Unbekannter.
Ich glaube, wir fangen an mit Ediths Frau. Mit Tolkiens Frau Edith.
Nein. Wir fangen immer mit dem Adressaten an.
Ah, okay.
Weil wir haben immer mal beschlossen, das ist auch eine erwähnte
Natürlich.
Person.
Dann fangen wir an mit Tolkiens zweitem Sohn.
Michael, erster Auftritt in Brief 8c. Dann Tolkiens dritter Sohn, Christopher, erster Auftritt in Brief 7. Dann Tolkiens Frau, aka Mami oder Edith Tolkien, Brief 1. Dann die Schwester, also P. Punkt, steht für Priscilla.
Tochter.
Tochter, Priscilla Tolkien, Brief 8b. Und dann kommt dieses J.B.
JB.
Damit ist John Binney genannt. Der ist auch schon mal aufgetaucht, und zwar in Brief 8b ganz kurz. Und auch da, wie heute, haben wir nicht rausgefunden, Geburts- oder Sterbedaten. War ein enger Freund der Familie, war auch oft mit im Urlaub und wird dann später Christophers Hauslehrer während seiner weiteren Erkrankung. Die möchte ich jetzt aber nicht vorweggreifen. John Binney. Das waren die 5 erwähnten Personen in diesem Brief.
Wunderbar. Ich würde sagen, die historische Einordnung sparen wir uns. Oder ist an dem Tag was passiert?
Ich habe eine Sache. Ja.
Okay.
Ja.
Go for it.
Und zwar am 3. Oktober marschiert die British Union of Fascists mit Tausenden von Mitgliedern durch London, genauer gesagt den Stadtteil Bermondsey, anlässlich des 5. Jahrestags seit der Gründung der British Union of Fascists. Und Antifaschisten sind auch da und pöbeln, werfen Eier und Ziegelsteine unter anderem, also werfen auch noch andere Dinge. Und ungefähr 3000 Polizisten versuchen wieder Ruhe reinzubringen. Und es gibt an diesem Tag über 100 Verhaftungen.
Puh.
Ja, das wird also am Montag in der Zeitung stehen. Aber hat,
das heißt, es war jetzt die nächste Faschow-Auftritt. Ja. Wir hatten auch schon mal einen.
Ja, genau. Und jetzt halt noch größer und anlässlich 5. Jahrestag von dieser Union. Und ja.
Und 53 Jahre später in der Zukunft also.
Oha.
Ist am 3. Oktober das erste Mal Tag der Deutschen Einheit gefeiert worden.
Oh, das ist schön.
1990.
Dauert noch ein bisschen.
Ja.
Davor passiert noch ein bisschen was. Oh Mann.
Ja, fiel mir nur bei dem Datum auf, dass der Tag der Deutschen Einheit ist. Aber halt eben erst
da gibt's den noch gar
ein paar Jahrzehnte später.
Vor allem, da gibt es noch gar keine Teilung in dem Sinne.
Ja, da gab es noch gar keine Vergrößerung im Vorfeld.
Ja.
Also die Einverleibung Polens kommt ja erst noch.
Ja, ich war jetzt gerade eher bei Grenzverschiebungen, Stichwort Elsass-Lothringen, deutsch-französische.
Ach so, ich dachte, du meintest Malle.
Nein.
Als 18. Bundesland.
17.
Nee, da haben wir schon andere Länder vorher annektiert.
Okay. Lassen wir das. Nee, also das wäre dann eben deutsch-französischer Krieg 1871. Vertrag von Versailles, also nicht Vertrag, aber in Versailles, deswegen dann Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg und deswegen dann wieder Versailles. Und ja, dieser Spiegelsaal war wichtig in der Geschichte Europas.
Gut, die historische Einordnung, wie gesagt, sehr kurz, weil der letzte Brief zwar jetzt für euch 2 Wochen zurückliegt, aber Tolkien ja nur einen Tag später ihn geschrieben hat. Kommen wir zum Fazit, Anni.
Ja, ein Stolperbrief.
Ja.
Also ich bin ein paar Mal gestolpert über verschiedene Dinge. Das wird mir wahrscheinlich über diesen Brief in Erinnerung bleiben. Ansonsten fand ich sehr schön mit den Rugby-Anspiel. Oh mein Gott, ich habe meine Rugby-Sachen noch gar nicht vorangebracht.
Es ist leider zu spät. Wir sind leider schon im Fazit zum Brief.
Ja, also Fazit zum Brief ist, es gibt noch was über Rugby zu sagen. Mann, es ist immer vor lauter Übersetzungsklamüserei irgendwie gar nicht über Rugby zu sprechen gekommen oder auf Rugby. Und zwar, Tolkien sagt es ja selber im Brief, ich will ihn ja jetzt auch nicht nochmal zitieren, dass er selber Rugby gespielt hat. Er hat sehr gerne und sehr viel Rugby gespielt tatsächlich und zwar schon in King Edward School in Birmingham und dann später auch am Exeter College in Oxford. Da viel und ausgiebig Rugby gespielt. Und es gibt sogar ein paar wenige Fotos von Tolkien, wie er Rugby spielt. In einem Artikel hast du ja schon erwähnt, den wir in die Shownotes packen. Ich habe noch einen weiteren Artikel gefunden, auch mit einem selten gezeigten Bild. Und zwar gibt es in der Nähe von London ein World Rugby Museum. Und da gibt es einen Artikel zu Tolkiens Battle on the Eastern Fields. Und die Battle of the Eastern Fields, das ist ein Gedicht, wo es um Rugby geht, das Tolkien geschrieben hat. Und das geht es ja da auch eben in dem Artikel, den du erwähnt hast. Und da geht es eben hier bei dem World Rugby Museum auch drum. Bei John Garth in dem Booklet Tolkien at Exeter College gibt es einiges dazu zu finden, auch Fotos. Also es ist schon so eine eigene kleine Geschichte irgendwie, so Tolkien und Rugby könnte man da sich auch weiter vertiefen, wenn man möchte. Wie gesagt, alles in den Shownotes. Aber das wollte ich jetzt nicht unkommentiert einfach nur in die Shownotes reinschieben. Alles gut.
Hast du noch weitere Fazite zum Brief?
Ach, ich finde ihn sehr, sehr schön, weil es halt so dieses, wie du sagst, man merkt, dass Michael kein Kind mehr ist. Also es ist trotzdem ein liebevoller Brief vom Vater zum Sohn, allein schon durch diese Ermutigung. Aber halt auch, wie er mit ihm spricht, ne, hier Verantwortung für den Bruder und hier, ich war auch, es gibt auch Männer oder soll auch Männer geben, die dann im nächsten Anlauf ins Rugby-Team kommen. Und dass er halt nicht von einem Jungen spricht, sondern von einem Mann, finde ich halt auch schon so bezeichnend. Also da stecken so viele Kleinigkeiten drin, das hat mir Spaß gemacht. Wie ist dein Fazit?
Wie immer bei solchen zwischenmenschlichen Briefen. Ich weiß nicht, ich kann diesen Brief so unglaublich schwer fassen.
Okay.
Er menschelt halt. Und das meine ich jetzt nicht im schlechten Sinne oder so, aber das ist halt einfach etwas, das mir gerade, also vielleicht weil wir gerade so viel und so exzessiv mit der Hobbit-Veröffentlichung und Co. zu tun hatten, und ich ja dann doch eher so auf Tolkiens Werke fokussiert bin, ist das halt so etwas, wo ich denke so, hättest du nicht den von CFRS und so noch, der hätte nicht den besprechen können oder, also das ist ein Brief, den Tolkien als Menschen zeigt. Mhm. Und das ist gut und es ist auch wichtig, dass wir den haben. Er gibt halt ein bisschen Einblick in das Leben von Tolkien. Ja, auch das, ne, mit passt bitte auf deinen Bruder auf oder werf ein Auge auf ihn, ne, damit er den Scheiß, den er verzapft, nicht allzu groß wird. Es hat so diesen Augenhöhe, aber doch väterlichen Touch. Mhm. Ich ziehe aber eigentlich so kaum wirklich Informationen aus dem Brief. Mhm. Und vielleicht darum meine ich, dass er so schwer zu greifen ist. Also er ist halt einfach, es ist ein menschlicher Brief. Es ist ein Brief eines Vaters an seinen Sohn.
Sehr privat.
Mhm. Und das ist es halt. Also das ist, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass er schlecht ist, aber ich meine halt einfach nur so, er ist für mich im Moment halt einfach, nachdem wir es auch so besprochen haben, du hast gerade gesagt, was dir in Erinnerung bleibt bei diesem Brief, ist halt eben, dass wir so sehr mit den Übersetzungen teilweise gehadert haben oder andere Ansichten hatten, was für mich eigentlich auch zeigt, dass in Anführungszeichen relativ wenig über den Brief an sich zu reden gab.
Mhm, sonst hätten wir uns mehr irgendwie in so einen Rugby-Rabbit
genau. Was auch yeah. immer. Was nicht schlecht ist. Also wir können es auch einfach emotional und zeitlich erst recht nicht yeah. leisten, jedes Mal bis zum Erdkern vorzubauen. Und ich meine, auch nicht jeder Brief gibt das her, was ja auch, wie gesagt, Gott sei Dank yeah, so yeah. ist. Aber wenn ich jetzt mal einen Blick auf die Aufnahmeuhr werfe und überlege, wie
will
viel...
Will ich's wissen?
Wir sind jetzt bei über einer Stunde.
Okay.
Und wenn ich jetzt mal überlege, wie viel davon wir uns einfach nur auf Übersetzungen konzentriert haben und wie viel wir gesprochen haben über Übersetzungsthematiken im Vergleich zum Briefinhalt,
ja.
verdeutlicht das vielleicht das, was ich meine mit... dass dieser Brief so an und für sich inhaltlich wenig Substanz hatte. Unabhängig, also, und trotzdem ist es wichtig, dass wir ihn hatten, weil er einfach Tolkien zeigt, aber das war halt einfach so ein
ja.
ein, blöd gesagt, ein 0815-Brief.
Ja, sehe ich anders, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube, was mir gerade klar geworden ist, wie wichtig das ist, ins Englische und ins Deutsche zu schauen, also wo eine Übersetzung vorhanden ist, weil bei den neuen Briefen gibt es halt einfach noch keine professionelle Übersetzung. Gerade habe ich mir nämlich gedacht, als du gesagt hast, wenn du dir anguckst, wie viel Zeit davon wir jetzt auf die Übersetzung oder auf die Auseinandersetzung mit der Übersetzung investiert haben, war bei mir gerade so die Überlegung, naja, ich meine, wahrscheinlich können wir schon damit rechnen, dass die meisten Menschen, die uns zuhören, halt Englisch verstehen. Eigentlich könnten wir es auch lassen mit den Übersetzungen, sparen wir uns einen Haufen Zeit mit der Debatte. Aber ich glaube, gerade das ist so wichtig, weil eben nicht alle, die Briefe lesen, diese auf Englisch lesen werden. Warum auch, wenn es ja eine deutsche Übersetzung gibt am Markt, halt leider nicht von der neuen Ausgabe, die erweiterte. Aber dass es gerade wegen dieser Debatten und wegen dieser Unterschiede im Ton oder im Humor oder in ne, so Zwischentönen, was auch immer, halt so wichtig ist, sich beides anzugucken.
Ja, und dadurch ja auch erst teilweise auffällt,
ja,
dass es da halt einfach Unterschiede gibt.
Und ich denke mir halt...
Ganz kurz, und gerade auch so Sachen, wo man vielleicht im Englischen einfach drüber weggehen würde,
ja,
dann im Deutschen einfach nochmal so einen Moment, ach stimmt, so könnte man es eigentlich auch interpretieren.
Stimmt, mit dem Studierzimmer zum Beispiel, ja.
Ja, und, oder auch einfach, ne, waren wir jetzt nur zu zweit oder viel zu
stimmt,
zweit?
Stimmt.
Oder wo das You, mhm, was ja im Englischen eh, ne, du oder auch als kleine Gruppe gezählt wird, jetzt wo du weg bist oder wo ihr weg seid, mhm, ist im Deutschen ein gewaltiger Unterschied.
Ja.
Im Englischen ist es, kann man beides mit you.
Ja, und du kannst damit duzen und siezen. Also du musst halt wissen, in welchem Verhältnis die Menschen zueinander stehen, ja, oder halt in die Anrede gucken, ob da halt Dear Mick steht oder
Mr. Tolkien.
Ja, und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, wenn du jetzt nur die deutsche Version von diesem Brief gelesen hättest und ich hätte nur die englische Version von diesem Brief gelesen und wir hätten uns nicht darüber ausgetauscht, hätten wir in diesem Fall einen relativ anderen Brief voneinander gelesen. Also,
ja, und trotzdem, ja, dadurch, dass wir jetzt schon wieder 5 Minuten, ja, über die Übersetzung reden,
stimmt,
das meine ich mit, ich sage ja, also ich, wie gesagt, 0815 trifft es nicht ganz das, was ich meine.
Mhm.
Aber ich meine so, er ist halt, ja, es mir fällt echt kein besserer Begriff ein, so substanzlos in anderer Hinsicht, außer, mhm, auf der emotionalen Ebene, auf der Support-Ebene,
mhm,
dass man einfach, dass wir relativ wenig über den Inhalt,
ja,
den Gedanken der Briefe, sondern uns eigentlich nonstop mit über die Übersetzung, mhm, austauschen.
Wir lernen aus diesem Brief, Tolkien hat selber Rugby gespielt, wir lernen, wie Arka daran kaputt gegangen ist.
Ne? Dass so viel Zunge, einstecken musste.
Zunge fast abgebissen und was nicht alles. Wir lernen ein bisschen was über seine Rugby-Karriere mit Captain und Auszeichnung. Ja. Wir lernen ein bisschen was über den Familienalltag. Es gibt wieder einen Autoausflug. Und
das halt hier, aber das wissen wir aus dem Vorbrief, dass jetzt beide an der gleichen Schule sind.
Genau.
Und dass er halt sagt, ey Junge, werf mal einen Blick auf deinen Bruder.
Genau, und übernimm hier mal ein bisschen Verantwortung für deinen Bruder. Ist auch wichtig, finde ich, ne? Das,
ja.
So. Also man lernt hier sehr, sehr viel über den Menschen, über den Familienvater Tolkien. Ich glaube, wenn ich so dein Bauchgefühl richtig interpretiere, was diesen Brief angeht, würde er, glaube ich, wenn es ein neuer Brief wäre, würdest du wahrscheinlich sowas sagen, wie ich kann verstehen, warum sie ihn weggelassen,
ja,
haben. Er war aber von Anfang an drin, was halt lustig, ja, ist. Ja.
Weil sie gesagt haben, wir können nicht alle überflüssigen Briefe rausschmeißen, dann sind wir nämlich nur bei 10 Briefen.
Nein.
Also ich gebe dir recht. Also, ja, ich finde, es auch, können wir uns auch eigentlich beibehalten zum Fazit.
Mhm.
Das wird einfach nochmal ganz kurz, fand ich mir jetzt gerade sehr schön.
So die Kernaussage.
Das ist nochmal die Kernaussage. Was, ja, was zeigt uns eigentlich dieser Brief? Nicht nur, ja, wie empfinden wir, sondern so, also wir lernen das und das, so als Kurzfazit, und dann können wir ja immer noch sagen, wie wir den Brief,
ja,
fanden.
Ja, voll gut.
Hast du sehr gut gemacht, Anni.
Danke, schreibst du es auf, weil ich vergesse das wieder, nee, bis zum nächsten Mal.
Ich bin nicht im Pad, also musst du es eben eintragen.
Ja, okay, warte.
Wie gesagt, so nochmal in 5 Punkten zusammenfassen, was so wichtig war. Und ja, wenn wir nur die englische Fassung genommen hätten, wären wir, glaube ich, nach locker der Hälfte der Zeit durch gewesen, weil
kann sein,
so viel Substanzielles, mir fallen gerade echt keine anderen Begriffe ein.
Oder wir hätten uns halt ziemlich an einem Rugby-Thema aufgehangen und hätten da noch aus John Garth zitiert und hier noch zitiert und aus dem Artikel. Also das kann schon sein, dass wir uns dann halt da mehr drauf fokussiert hätten. Kann ich mir schon vorstellen bei uns beiden.
Glaube ich nicht. Weil wir haben es ja jetzt auch nicht, es hielt uns ja nichts davon ab. Also in der Vorbereitung wissen wir das ja nicht voneinander,
mhm,
dass wir uns über solche Aussagen hermachen. Du liest ja im Regelfall, weil du ja die meisten Zitate im Vorfeld raussuchst und sagst so, das sind so die Punkte, die du, mhm, gerne thematisieren möchtest, liest du zwar den Brief natürlich noch einmal quer, um die Stelle zu finden, aber dir sind ja diese Sachen trotzdem nicht aufgefallen.
Ja.
Weil du sie halt eben dann doch nicht so, in Anführungszeichen, gewissenhaft liest.
Oder weil halt auch einfach zwischen Vorbereitung und Aufnahme manchmal auch noch Zeit vergeht, also je, ja, nachdem, ne, ja.
Und das heißt, es hat ja niemanden verboten, mehr über das Rugby-Thema zu reden.
Ja.
Und darum glaube ich auch nicht, dass, wenn es diese Übersetzung nicht gegeben hätte, dass wir uns dann automatisch, weil zu dem Zeitpunkt, wo du den Brief vorbereitet hast oder ich, mhm, sind wir gar nicht auf den Gedanken gekommen. Und warum sollte das?
Naja, auf den Gedanken gekommen bin ich schon, aber weil wir uns in den letzten Briefen immer mal wieder so sehr, also vor allem Brief 15, wir so oft abgebogen sind, habe ich mir gedacht, ja, kann man bei Bedarf noch einbringen. Vielleicht geht's ja irgendwann nochmal um das Thema Rugby und bis dahin haben wir ganz viel Feedback bekommen. Ich hätte so gern mehr über Rugby gewusst, dann kann man ja mal noch einen Exkurs Tolkien und Rugby machen. Genau,
dann machen wir einfach auf Steady nochmal eine Folge. Annie genau. Und Tobias, Annie und Tobe erklären Rugby.
Oh Gott, bitte nicht. Da bin ich völlig, also bin ja schon froh, wenn ich Fußball verstehe.
Das tust du sehr gut. Nein, aber ich meine, können wir ja alles machen, aber wie gesagt, unsere Hauptkernaussage geht ja um den Brief. Und ich finde, dieser Brief besagt auch schon alles Wichtige, Relevante über Tolkiens Rugby-Karriere. Er war zu schmächtig, er hat es dann doch geschafft. Er hat die erlaubte Härte eingesetzt und war nachher sogar
Legitime.
Hat oder wurde Captain und hat irgendwie noch eine Auszeichnung dafür bekommen. Ich finde,
ja.
Das reicht vollkommen. Man könnte jetzt natürlich noch versuchen herauszufinden, welche Matches er, wie viele Punkte und wie viel, weißt du, aber das führt dann auch, glaube ich, inhaltlich zu weit. Also wer das wissen möchte, dem steht es frei, andere Literatur zu Rate zu ziehen.
Ja.
Für diesen Brief sagt es eigentlich alles und vielleicht das ist auch mit ein Grund, warum er noch drin steht oder schon in der ursprünglichen Fassung ist. Was Tolkien persönlich betrifft, und damit beende ich dann auch mein Fazit, ist, dass wir hier sehr viel über in sehr kurzer Zeit auf humorvolle Art und Weise erfahren, wie Tolkiens Rugby-Karriere aussah.
Mhm. Ja, finde ich total gut.
Und das ist für mich so die Kernaussage dieses Briefes.
Ich gehe davon aus, dass er deswegen auch mit aufgenommen wurde.
Ja.
Ja. Und halt eben so Tolkien als Mensch und Familienvater.
So, dann würde ich aber jetzt sagen, biegen wir mal wirklich ab auf die Zielgerade.
Ja.
Und schauen uns den nächsten Brief an. Den Brief Nummer 17.
Ei.
Ein sehr langer Brief. Da haben wir jetzt Gott sei Dank viel Zeit, uns den vorzubereiten. Geschrieben. Warte, wir waren jetzt am
3. Oktober.
Wir waren jetzt 3. Oktober. 12 Tage später, am 15. Oktober. Adressat ist Stanley Unwin, Leiter des Verlags Island and Unwin.
Mhm.
Und
einen Spoiler habe ich auch rausgesucht.
Dann spoiler uns mal.
Der wiederum auf, ich glaube, die letzte oder vorletzte Folge Bezug nimmt. Da werden jetzt ein paar Aha-Glöckchen schon mal angehen. Zitat: Die Besprechungen in der Times und ihrem Literary Supplement waren gut. Das heißt, über Gebühr schmeichelhaft. Allerdings kann ich aufgrund vertraulicher Hinweise erraten, dass sie beide von demselben Manne stammen. Zitat Ende.
Da, da, da. Und vielleicht habe ich bis dato ja auch den Zugang
zum Supplement.
Nein, zur Uni Göttingen.
Ach ja, die war es, genau, stimmt, das war cool. Deswegen musste ich da so schmunzeln, weil ich da schon in Brief 17 reingeluschert hatte.
Ich auch. Und ich habe mir auch schon ganz viele Links gebookmarkt. Und
cool.
Da werden definitiv wieder eine Handvoll Rabbit Holes sein. Das heißt, wir brauchen ganz dringend neue Tunnelbohrmaschinen für die Rabbit Holes. Und das bringt mich schon mal zum Dank an unsere Steady-Unterstützenden, die das Tier erreicht haben oder gebucht haben, wo sie namentlich am Ende der Folge erwähnt werden. Das heißt, ganz besonders möchten wir uns bedanken bei Maren, Tammy und Sebastian. Natürlich danken wir auch allen anderen, die uns unterstützt haben und uns unterstützen. Ob das ein kleiner Beitrag aufs Geschäftskonto direkt ist, ob das ein Steady-Tier ist, das ab im Prinzip 6 € im Monat losgeht, wo ihr alle Folgen werbefrei bekommt und Sonderfolgen etc. Wir sagen einfach vielen herzlichen Dank. Ihr macht das nicht nur möglich mit eurer Unterstützung. Ihr sorgt im Prinzip dafür, dass dieser Podcast in dieser Form ja auch weiter existieren kann. Und das war's dann zumindest von meiner Seite. Ich sage vielen lieben Dank, Anni.
Vielen lieben Dank, Tobias.
Für diese interessante, überhaupt nicht emotionale Diskussion um Übersetzungen.
Ja.
Also ich glaube echt, Titel ist irgendwie, Übersetzung. Also irgendwas muss in dem Subtitle mit Übersetzung rein. Das geht nicht anders.
Da fällt uns schon was ein. Stolperstein-Übersetzung.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, ich möchte mich auch bedanken für Feedback, das uns erreicht, weil auch das ist eine tolle Unterstützung für uns, die uns so ein bisschen auch die Richtung weist, ob wir da irgendwie nicht nur für uns beide irgendwie etwas produzieren, was uns Spaß macht, das ist natürlich auch wichtig, aber wir machen das ja eben nicht nur für uns beide, sonst würden wir es ja nicht veröffentlichen. Und deswegen sage ich da schon mal ganz herzlichen Dank an der Stelle für das, was uns bislang erreicht hat. Und gerne auch die Ermutigung, jetzt nicht vom Vater zum Sohn, aber einfach vom
Host zum Hörenden.
Genau, einfach gerne Feedback, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Lobhudelei auch gern angenommen. Einfach gerne, egal wie und auf welchem Weg, ob das per E-Mail, Social Media Nachricht, Discord oder Privatnachricht oder wie auch immer, Postkarte, Brief oder wie auch immer. Freuen wir uns immer. Und in diesem Sinne, falls du nichts mehr hast.
Außer alle Infos wie immer in den Shownotes.
Sage ich in diesem Sinne, schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions. Im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.